Ich glaube, ich habe noch nie so oft einen Zettel auf dem Schreibtisch gehabt. Alles wegen dem Geld. Schwäbisch, ne? Alles wegen des Geldes. Noch 2 Wochen und dann ist Weihnachten. Der Film kommt raus am 16. Dezember, genau. Muss ich improvisieren, am 16. Dezember. Das heißt, wenn ihr den Film am Erscheinungstag seht, wenn ihr ihn im Sommer anguckt, dann wisst ihr, was ich seinerzeit geredet habe. Aber die Aufforderung um Unterstützung bleibt die gleiche. Und wir machen es so, wir handhaben das so, dass wir uns sagen, die letzten 4 Sendungen des Jahres bitten wir euch um finanzielle Unterstützung, damit die super fromme Arbeit weitergehen kann. Kostet viel Geld. Und ihr seht es und hört es, wir sind ständig dabei, uns zu verbessern, auch um der Qualität willen. Und das alles kostet Kohle ohne Ende, sehr viel Geld. Und wenn ihr uns unterstützen möchtet, hier ist der QR-Code, einfach abscannen. Oder ihr wartet bis zum Schluss oder klickt kurz vor, da ist die Infotafel mit der Bankverbindung. Wir freuen uns echt, dass ihr dabei seid und dass ihr Teil dieser Community seid und die Arbeit mit voranbringt. Denn, schon ein kleiner Spoiler, auch im Jahr 2025 wird es Neuerungen geben. Und da sind wir schon echt, echt sehr gespannt drauf. Mit euch. So, das Schöne ist, neben dem Aufruf zur Unterstützung ist der Film jetzt. Und zwar ist der Film, ich konnte das fast nicht glauben, als sich Olga meldete und hier info@superfromm.tv anmeldete, schrieb sie in der Betreffzeile, ich war im Himmel. Und das ist ja logisch, das juckt natürlich schnell zum Durchlesen. Und jetzt kommt ein Film, der berührt, der ist bewegend, der ist, wenn man sich darauf einlässt, Leben verändert. Olga war im Himmel. Olga war im Himmel und ich habe natürlich wissen wollen, wie ist da? Das würdet ihr dann hören im Film, wie es riecht, ob da Menschen rumgelaufen sind oder wie das mit den Farben ist. Das interessiert mich natürlich als Kreativer. Ist es blass oder ist es intensiv oder all dieses Sinnliche, das hat mich sehr interessiert und Olga hat geantwortet. Seid gespannt. Sie erzählt darüber und was deutlich wird, dieses Ereignis war keine einmalige Geschichte, sondern es hat ihr Leben verändert. Sie spricht über den Himmel, sie spricht über Jesus, sie spricht über den Glauben und es ist ihr egal, was andere Leute darüber denken. Kollegin von dir.
Ja, ein Arbeitskollegen.
Hat mich auf dich aufmerksam gemacht. Da stand dran, Nahtoderfahrung.
Ja.
Olga, was hattest du?
Ich habe seit einem Jahr habe ich so Brennen im Kopf, was ich keiner erklären kann. Ich kriegte besser meinen Blutdruck, medikamentemäßig gut eingestellt, mir ging es gut, aber das Brennen ging nicht weg. Es wurde noch stärker. Der ganze Kopf, als ob man so kochendes Wasser im Kopf hat, so fühlt sich das an. Ich wurde neurologisch untersucht, die finden nichts. Es gibt dafür keine Erklärung. Und die Ärzte waren auch ein bisschen ratlos. Es wurde ein Magenspiegel gemacht, also alles Mögliche. Und dann war es dann am 21. Oktober, ich war 17. bekam ich einen Stent. Ich war bei meinem Hausarzt und ich hatte brennenden Brust, das fühlte sich nicht gut an. Der sagte, ich schicke sie nochmal ins Krankenhaus. Ich war da wieder im Krankenhaus, das 4. Mal. Und dann sitze ich in dem Zimmer und mir ging es so schlecht. Ich bekam 4 Mal am Tag so starke Schmerzmittel, aber die brachten nichts. Und ich fühlte mich so verlassen. Ich habe unsere Pastorin angeschrieben, sie könnte mal horchen, was der Himmel sagt. Und dann schrieben sie beide zurück, wir beten schon den ganzen Tag für dich. Der Himmel schweigt. Ich dachte, boah, eine gerade Hilfe sind sie ja nicht. Ne? Ich wollte einen Strohhalm. Ich wollte, wo ich mich festhalten kann. Da sitze ich im Zimmer. Ich hatte die Augen zu. Und in dem Moment öffnet sich mein geistiges Auge und ich sehe.
Okay, was hast du konkret gesehen?
Ich sehe auf einmal einen Altar, der leer ist. Und die Frage, bist du bereit, dich draufzulegen? Hey, das war nicht lustig. Ich sah den Altar, der ist leer. Und Gott sagt, du musst nicht.
Du musst nicht.
Du musst nicht, aber du kannst. Möchtest du oder möchtest du nicht?
Was wolltest du?
Ich sag, eigentlich möchte ich noch leben. Eigentlich habe ich noch so viele Sachen. Wir waren dabei, unser Haus zu überschreiben. Es war noch nicht ganz fertig. Die Papiere waren noch nicht da. Ich mag nicht unerledigte Sachen zurücklassen. Ich sage, mein Kleiderschrank wollte ich aufräumen, Papiere wollte ich sortieren, Garten winterfest machen und das Haus ist natürlich überschrieben. Es war still. Da sage ich, okay, dann werde ich es anders erledigen. Dann werde ich anderes machen. Ich mag zwar nicht, meine unerledigte Sachen zurückzulassen, aber ich möchte auch nicht, wenn ich dann tot bin, dass die Kinder die Papiere suchen müssen. Ich möchte schon geordnet haben. Es war
nur noch... Wichtiges Thema.
Ja. Und dann sage ich, okay, aber was hält mich noch? Ich habe zwei ganz tolle Enkelkinder. Da sehe ich die beiden, die stehen. Und die sagen, die will ich nie loslassen. Sag Gott, das ist deine Entscheidung. Und sagte ich, okay, ich habe schon so viel losgelassen. Ich weiß, du willst für die sorgen. Okay, okay, okay. Und in dem Moment, wo ich die Entscheidung getroffen habe, die auch loszulassen.
Das heißt, den Altar zu besteigen.
Vor dem Altar auf einmal nehme ich Menschen wahr, die beten. Die haben eine Säule gebetet, zwei Säulen. Und mein freiwilliger Wille, bist du bereit, auf den Altar zu gehen, ohne zu wissen, wie es ausgeht. Ich stand da und ich habe später erfahren, dass genau in dieser Zeit eine Gemeinde für mich gebetet wurde. Ich sah diese Säulen, diese Gebetssäulen. Ich sagte, okay, ich fühlte mich nicht als Opfer, ich muss, sondern ich bin bereit. Ich konnte auf einmal verstehen, was es heißt, wenn du bereit bist, dein Leben für mich zu geben, werde ich es dir geben. Ich hatte nur so ein Versprechen. Ich ging, der Altar war da und in dem Moment, kurz bevor ich mich drauflegte, war ich mir eigentlich ganz sicher, ich werde jetzt sterben. Ich legte mich drauf und in dem Moment zwei Türen auf einmal sprangen auf. Eine Stimme sagte, du willst leben. Und ich wurde am nächsten Tag schon entlassen. Und die Stimme sagte, du brauchst ja keine Schmerzmittel mehr. Ich habe sie jeden Tag bekommen, ich habe keine einzige mehr genommen. Ich brauchte sie nicht mehr. Und dann wurde ich nach Hause entlassen. Sag ich, okay, feige bin ich jetzt nicht. Ich habe Gott gebeten, diese Sachen zu erledigen. Ich bin in meinen Kleiderschrank, ich habe alles durchsortiert, ordentlich alles hingelegt. Und Papiere habe ich immer so hergeschoben. Ich habe eine Aktenordner von meinem Mann rausgeholt, meinen. Habe es ordnungsgemäß, ich weiß, was man für eine Bestattung braucht. Ich habe meine Eltern schon, ich habe einige Sachen schon vorbereitet gehabt. Und ich habe alles sortiert. Jetzt finde ich unsere Geburtsurkunde nicht. Ich rufe nächsten Tag bei uns in der Stadt an. Ich sage, was ist, wenn ich jetzt tot bin? Und keine Geburtsurkunde habe. Wie kriegt man mich unter der Erde? Dann hieß es ja, unter der Erde kriegen wir sie immer. Problematisch wird es, wenn sie nochmal heiraten wollen und keine Geburtsurkunde haben. Dann sage ich, okay, dann weiß ich, ich mache den Kindern da keine Scherereien. Ich habe alles sortiert. Das und das braucht man. Das und das da, das und das soll geschehen. Auch welche Versicherung ich habe, welche Daueraufträge, was gelöscht werden muss, was gekündigt werden muss. Familienstammbuch, alles ist hintereinander, alles gut abgeheftet. Man macht es auf, man sieht Ordner fürs Haus, Ordner fürs Auto. Das brauche ich für die Bestattung, das muss gekündigt werden. Alles fertig. Ich habe meinen Garten winterfest gemacht, bis auf einen kleinen Beet. Ich habe alles gemacht, warum ich Gott gebeten habe.
Dann wartest du drauf auf das endgültige, für endgültige Verabschiedung. War das Gefühl
ja,
da?
Ja, aber ich hatte schon ein bisschen Schiss. Jetzt habe ich, bis auf das kleine Beet, das habe ich so ein bisschen vor mich hergeschoben.
Da schiebe ich jetzt noch raus, dann bin ich noch...
Und ich war mir sicher, dass mit der Unterschreibung und der Tat, das dauert, das hat Monate. Es hat nicht Monate gedauert. An einem Tag kam die Rechnung vom Notar, die Bestätigung vom Amtsgericht des Hauses überschrieben. Da hat das Scheibenkleister.
Mit wem hast du darüber gesprochen?
Mit meinem Mann, der musste sich alles an, mit meiner Freundin, mit meinem jüngsten Sohn.
Wie haben die darauf reagiert?
Meine Freundin sagt, nee, ich lasse das nicht zu. Und dein Mann? Du gehst mir nicht. mein Mann ist hilflos. Der wusste nicht, wie er damit umgehen soll.
Ja, das ist klar.
Ja, der war komplett überfordert.
Ja, logisch.
Ja.
Stell mal vor, da kommt deine Frau und sagt, du pass mal auf, also ich habe jetzt noch, ich muss jetzt noch das und das und das machen. Dann geht's ab in den Himmel.
Ne? Mein ältester Sohn hat dann gesagt, Mom, warte noch mit der grünen Wiese. Wir brauchen dich. Und in dem Moment der Hilflosigkeit habe ich meine Familie erlebt, wie viel wert es ist, eine Familie zu haben. Mein jüngster Sohn war auch, egal weil ich im Krankenhaus war, der war jeden Tag da, der hat mich jeden Tag besucht, jeden Morgen bis heute. Guten Morgen, Mom, wie geht's dir? Bis heute. Schreibt er mir jeden Morgen, bevor er zur Arbeit fährt und jeden Abend, wenn er kommt, wie geht's dir?
Und dann war das Haus überschrieben, war alles bereit,
ja.
Das Beet lassen wir mal. Mhm. Und die Olga dachte so, jetzt bin ich mal gespannt.
Ja, und jetzt habe ich mich hingesetzt. Ich bin nicht feige. Ich dachte, jetzt überweise Rotte Rechnungen. Ich habe mich hingesetzt vom PC. Ich hatte eine Viertelstunde vor Dienstbeginn. Hatte ich noch Zeit. Ich setze mich am PC, sage so meinem Mann so. Das erledige ich. Darum habe ich Gott gebeten. Ich habe alle Rechnungen bezahlt, hingelegt, ausgedruckt. Alles war ordnungsgemäß. Da dachte ich, scheiße, muss ich jetzt sterben? Muss ich jetzt gehen? Eigentlich würde ich ja noch gerne leben. Und es war nur still. Es war so ein Friede, aber auch einfach nur still. Und dann fingen die Beschwerden doll an. Hier war es am 17.
Nein, dann kam das wieder.
Ja, am 17. November.
Man sah gerade die Frage auf der Zunge und jetzt war es durch, oder?
Nein, nein. Am 17. November hatte ich den Termin, das sollte eine ambulante Untersuchung werden. Ich sollte da nicht hin, das sollte nochmal der Katheter unter, also mit Katheteruntersuchung, ob der Stent richtig sitzt, weil die Beschwerden schon ziemlich heftig waren, ob alles ordnungsgemäß ist. Ambulant morgens hin, war zum Vorgespräch da, ich habe einen super Hausarzt, ich wurde da wirklich himmlisch bedient, der Termin stand, mein Mann bringt mich morgens hin, ich sage, ich rufe nicht an, wenn dann wieder alles okay ist, wenn man wird das durch die Hand gemacht, man bekommt seinen Druckverband und wenn das nicht mehr blutet, rufe ich an, holst mich ab. Ich sollte aber vorsichtshalber für eine Nacht Sachen mitnehmen, falls Blutungen nicht aufhören. Habe ich gemacht, stand neben mir.
Und du dachtest ja im Kopf, jetzt ist es soweit, oder?
Also, erstmal im Moment noch nicht. Nee? Ich dachte, ich gehe nach Hause.
Ah, okay.
Aber innen drin schon so ein bisschen, was ist, wenn nicht?
Und so kam es. Ich denke natürlich auch an deinen Mann, gell? Also die Kids ganz davon abgesehen, aber dein Mann, der hilflos daneben steht und denkt, das ist alles, klingt alles etwas spooky, dass er denkt, nee, das regelt sich alles und dann passiert es doch.
Und ich musste bleiben.
Und du musstest bleiben.
Die Blutungen hörten nicht auf.
Die hörten nicht auf.
Alle durften gehen, der ganze Raum.
Nur du nicht.
Nur ich nicht. Ich wurde dann stationär aufgenommen. Bekam dann ein Bett auf dem Flur. Krankenhaus war voll und dann abends spät, dann sagte sie, möchten Sie da vielleicht doch auf ein Zimmer? Also wenn Sie doch ein Zimmer haben, wäre schon ganz schön. Das Bett gab ein Zimmer und die kamen immer wieder, nach 4 Stunden wurde dann kontrolliert, ob also Luft draufgelassen, ob die Blutung, sobald die aufmachen, schoss es. Fand ich das nicht mehr so ganz lustig. Aber ich dachte, okay. Und dann war ich da im Zimmer, da war eine ältere Dame. Da sitze ich da und auf einmal kommt Psalm 23.
Wie was kommt? Im Fernsehen, an der Decke, im Kopf.
Im Kopf. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und die grüne Wiese, du weidest mich auf grüner Wiese. Da war still.
Ja, der Herr hört ja auch mit.
Und wenn ich wandere, ich dachte, okay, so ein Druckverband tut schon ziemlich weh. Ich war zwischendurch ein bisschen weggedusselt. Kurz vor 1 nachts wurde ich dann wach. Dachte, nach so vielen Stunden muss es jetzt langsam dicht sein. Ich bin aufgestanden, habe die Nachtwache gesucht, war so ein junger Mann. Und sage ich, könnten Sie mich davon befreien, sage ich, ne, damit ich wenigstens ruhig schlafen kann. Das schon, der Hand stirbt ja ab, es tut schon weh. Ja, kommen Sie mal her, sagt er, ne? Und er machte das aus, sagt, sie wollen gleich alles rausziehen. Ja, also noch so viele Stunden, das war heute Morgen, ich war das Erste dran. Dann wird es schon. Er zog die Nadel raus, da kam wirklich nur ein Tropfen Blut.
Erstmal.
Es blutete nicht. Aber ich stehe und ich merke, es passiert was. Ich habe zwar schon öfter mal Kreislaufversagen gehabt, aber ich merkte, es ist anders. Ich fragte, haben Sie irgendwo einen Stuhl? Er sagt, ist Ihnen schlecht? Ich sage, mir wird komisch. Und ich drehte mich um, da war so ein kleiner Raum, da war ein Stuhl. Ich setzte mich drauf und wenn ich Kreislaufversagen habe, wird mir übel. Ich dachte, ich will dir nicht alles vollkotzen, ist schlecht. Da stand ein Mülleimer. Ich zog den Mülleimer zu mir hin. Und dann setzte ich mich hin und er lief und er wollte so eine Brechschale holen. Und ich sagte bloß noch, oh nee. Was ich dann gesehen habe, das übertrifft.
Triggerwarnung. Alles gut.
Das nächste, was ich habe noch nie so klare Gedanken gehabt, noch nie so klare Bilder gehabt, noch nie so intensiv gerochen. Ich riss meine Augen so auf und guckte, denke ich, wow, ich habe ja gar keinen Körper. Ich schaute mir runter. Ich war irgendwie weich, kuschelig, aber ich hatte diesen Körper nicht mehr. Und das macht nichts, krieg gleich einen neuen. Und da schaute ich nochmal genauer hin. Und da war ein Licht. Es war nicht die Sonne. Es war so warm. Ich wollte in das Licht. Und es war nicht irgendwo oben. Ich war auf der linken Seite und ich wechselte auf der rechten Seite hin. Und das Licht, das umgab ein wie so ein Universum.
Du warst also nicht mehr im Krankenhaus. Du warst woanders.
Mein Körper saß da noch.
Den sahst du.
Ich sah mich ohne Körper. Du sagst,
ja kuschelig.
Ich sah mich ohne Körper. Da dachte ich, okay, so sehe ich von innen aus, dass es mein wahres Ich. Und da schaute ich kam in das Licht rein. Und in dem Moment, wo ich das Licht berührte, waren alle Fragen, die ich an Gott hatte, die waren beantwortet. In dem Moment wusste ich, dass ich zu Hause bin. Dass ich geliebt bin, dass ich nichts tun muss, um was jemandem zu gefallen. Ich bin angenommen. Das ist ein Gefühl zu wissen, man ist so, wie man ist, ist man gut, man ist fertig. Und da schaute ich unten, ich sah Leute, die Picknick machten. Auf der rechten Seite, ich bin mir sicher, es waren meine Eltern, aber die waren Jungs um die 30. Die schauten beide zu mir rüber und lächelten. Und so viele Leute dachten, ey, cool, Himmel wird auch gegessen, ich liebe Essen. Da saß vor mir eine Gruppe mit kleinen Kindern. Und eins der Mädchen, das schaute nach oben und das war mir so vertraut. Ich dachte, wieso kenne ich sie? Wieso kenne ich sie? Die kam mir so, ich kenne das Kind. Ich hatte eine Fehlgeburt zwischen unseren beiden Söhnen. Ich bin mir fast sicher, dass das meine Tochter war. Ich weiß es aber nicht genau, aber ich dachte, ich kenne sie. Die kenne ich. Und ich war so voller freudiger Erwartung, jetzt auf dieser Wiese Platz zu nehmen. Ich wollte dahin. Und da wurde ich von zwei sogar ganz leicht liederne Wolken, wie so Hände. Die stoppten mich. Ich fand das überhaupt nicht gut. Ich wollte mich dahinsetzen. Dann hielten die Hände mich so fest. Ich war schon ein bisschen enttäuscht. Da sagte so eine liebevolle Stimme, die ich noch nie so liebevoll gehört habe. Noch nicht. Ey, das fand ich cool. Ich kriegte einen kleinen Schubs zurück und ich merkte, dass ich zurückgehe auf der linken Seite. Und ich merkte, wie ich hier in meinen Körper reingehe. Ich habe mit einem Ruck, ich habe ja gehofft, dass ich mich auf der Wiese platziert habe und nicht hier drin. Und da machte ich ein Auge vorsichtig auf und habe den Mülleimer gesehen und dachte, oh nö.
Blödes Zeug hier.
Und wo ich beide Augen aufmachte, standen Leute um mich rum, eine junge Frau und der junge Mann. Der hatten so eine Panik in den Augen. Ich schaute den anderen. Wissen Sie, wo ich war, sag ich nicht. Ich war auf der grünen Wiese, das ist so cool, ich wollte da gar nicht weg. Dann schrie die mich an, Frau Hort, für Sie war es vielleicht lustig, für uns hier gar nicht. Ich dachte, guten Himmel, schreien Sie nicht, Frau Hort, ne, da habe ich ja bestimmt nicht den Namen. Sie schrie mich an und der Arzt ist informiert, die wollte mich gerade wiederbeleben. Sagte sie, sie waren weg. Der Arzt um mich rum, und dann wurde ich alles Mögliche, was mich da reingepickst wurde. Ich war so relaxed. Oh, wollen die verschieben die für einen Stress, nicht wahr? So erfüllt. So erfüllt. Ich war nach niemals Leben so erfüllt von so viel Liebe, von so viel Vollkommenheit. Und dann wurde ich aufs Bett gepackt. Ich kriegte so ein Überwachungsgerät. Ich musste vor denen in sein Zimmer stehen. Und da fing mein Körper an zu vibrieren. Ich musste mich innen drin wieder zurechtfinden. Das vibrierte alles und ich zitterte am ganzen Körper. Ich wurde noch mit der Decke zugedeckt und von einer Schwester so immer begutachtet. Ne? Da alles gut, mir geht's gut, alles gut. Und der Arzt kam dann und schaute nach mir, aber meine Werte stabilisierten sich. Möchten Sie was trinken? Sag, jo, wenn ich schon mal hier bin, sag ich, ne?
Ja. Wenn ich schon mal da bin.
Und da kam ich zurück in das Zimmer und seit diesem Erlebnis, mein erster klarer Gedanke war, und den Himmel gibt's doch. Und Gott auch.
Olga, du lagst da im Bett.
Ja.
Und vor dir lief die Erfahrung ab, die du machtest.
Ja.
Gut, du sagtest eben, ach Mensch, ey. Das ist das eine. Aber du bist ja wieder back on earth. Und durftest einen Blick in den Himmel werfen.
Mhm. Sogar
welche
wissen,
Farben gab es dort?
Das ist ein Grün, aber so intensiv, als ob das Gras Seiden ist. Es ist grün, pinkfarbend, wie die ganze Schöpfung miteinander verbunden. Die ganze Schöpfung, alles, was Gott geschaffen hat.
Wie riecht es dort?
Es riecht so ein bisschen wie nach Mango. Fruchtig.
Mango ist gut.
Ja. Wie so fruchtig, leicht zitronig, Mangoduft.
Was haben die Leute an?
Die hatten so Sachen angehabt, wie Klamotten, sag ich mal so.
Jeans?
Ne? So, die saßen auf der Wiese. Das Mädchen hat ein Kleid angehabt. Mein Vater trug eine Hose, die war beigefarbend. Meine Mutter wie so eine Art Gewand. Bin mir sicher, dass das meine Eltern waren, die da standen.
Haben die Leute krank gewirkt?
Nein, zufrieden. Zufrieden, die waren. So, wenn man das Beste in seinem Leben erlebt, die hatten keine Schmerzen. Die waren glücklich, die waren zufrieden. Die wussten, hier ist alles das, wonach wir uns gesehnt haben.
Und du dachtest?
Und ich dachte, ich dürfte bleiben. Oh, und ich durfte nicht bleiben. Aber seit diesem Erlebnis weiß ich, dass der Tod besiegt ist. Das, was Jesus sagt, der Tod ist besiegt. Und für jeden, der Jesus, bei Jesus noch nicht angedockt hat, kann ich wirklich sagen, ey, du brauchst nicht viel, um dahin zu kommen. Du musst nur sagen, vergib mir meine Schuld, sei du der Herr in meinem Leben. Und dann dockst du an dieser Quelle.
Hast du den ehemaligen Gekreuzigten auch gesehen?
Ich habe nur gespürt, gesehen nicht.
Waren es die lila Hände? Also die lila,
ja,
Wolken? Also
diese Hände. Und diese liebevolle Stimme. Die ist die Liebe pur. Man weiß in dem Moment, dass er einen vollkommen sieht.
Gab es einen Himmel? Also ich meine jetzt hier.
Das Licht. Das ganze Licht. Also das ganze Licht, was wirklich, also es war nicht nur Sonne, es war die Wärme, diese Licht von vollkommener Annahme, von einer vollkommenen Liebe. Von, ich muss nichts tun. Mir fällt rein gar nichts.
Was haben die Leute gemacht?
Die waren am Lachen, die waren am Spaß haben.
Ich überlege mir das ja auch, ne? Aber die können ja nicht die ganze Zeit lachen.
Nein, aber jeder hatte seine Aufgabe. Jeder wusste, was er zu tun hatte.
Mhm.
Die Erwachsenen, da waren noch andere Erwachsene, die waren womit beschäftigt. Ich konnte aber nichts sehen. Ich war ungefähr so, wenn man nimmt, ich habe von oben mal Luftbilder geguckt, so 5 Meter entfernt, was man von da so sieht. Ich konnte nicht jedes Detail sehen, aber ich konnte jedes Detail spüren, wie alles miteinander verbunden ist. Aber jeder wusste, womit er den anderen beschenken kann. Und
das
man
ist ein
hatte
guter, das ist ein guter Vergleich.
Ja.
Gute Beschreibung.
Du hast was, ich was. Wir sind dafür da, einander zu beschenken. Nicht zu vergleichen, keine Rivalen. Sondern in jedem von uns ist ein Teilchen von Gott. und wir ergänzen das zu einem ganzen Bild. Und wenn jeder seine Position kennt, wenn jeder weiß, was ihnen Göttliches ist, dann braucht man nicht neidisch sein auf den anderen.
Gut, das ist dann tatsächlich Himmel.
Ja.
Wenn man nicht neidisch ist
auf den anderen. Nein. Ich wusste, in dem Moment, wo ich in das Licht so reinging, wusste ich, ich bin so, wie ich bin, bin ich vollkommen.
War das ein Gefühl des Nachhausekommens?
Ja. Meine Heimat. Mein Zuhause, da wo ich immer hin wollte.
Kamst du dir blöd vor den anderen gegenüber? Irgendwie, wie wenn man so in, weißt, wenn man so als Fremder in eine Fete kommt oder so,
das ist ja nein, so ein willkommen, so, willkommen. Auch die Leute, gerade auch diese Kinder, das eine Mädchen, was mich anschaute, das schaute mich an, das hatte ich so nah, das hatte braune Augen. Und es hatte lange Zöpfe, so zwei Zöpfe, schaute mich an wie, wow, willkommen. Von allem das.
Was machst denn du schon hier?
Ja, du, ich wusste, ich gehöre dahin.
Olga, was macht so ein Erlebnis? Das ist ja jetzt schon ein paar Wochen her.
Ja.
Was macht so ein Erlebnis mit der Zukunft?
Dass mich nichts mehr erschüttern kann. Ich weiß, egal was geschieht, ich weiß nicht, was morgen kommt, aber. Ich höre immer mehr auf die innerliche Stimme. Ich habe gesagt, wenn du mich zurückschickst in diesen Körper, bring das Ding hier in Ordnung, ne? Weil Schmerzen sind schon blöde. Ne?
Ist es in Ordnung,
das Ding? Noch nicht. Aber ich weiß, ich kenne die Wahrheit. Durch seine Wunden bin ich geheilt. Die Realität sieht noch nicht so aus. Aber ich stelle mich jeden Tag auf diese Wahrheit.
Und wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ich will auch dahin, was gibst du ihm für eine Antwort?
Das durfte ich letzte Woche eine ganz junge Kollegin sagen, die rein zufällig jetzt bei mir auf Arbeit Dienst mitmacht. Sie kennt Jesus nicht, sie kennt Gott nicht. Und ich erzählte ein bisschen davon, sie guckt mich an, wie kommt man dann dahin? Ist ja ganz einfach. Weißt du, wir sind alle Geschöpfe aus Gott. Aber dahin kommst du nur, wenn du Jesus sagst, vergib mir meine Schuld und ihm dein Ruder abgibst. Das heißt, meinem Ich sterbe und sag, sei du der Chef in meinem Leben. Und wenn du nur diese Worte ausgesprochen hast, dann dockst du an. Dann weißt du, wenn du gehst, dann kommst du an. Und sagst du, das ist eigentlich nur simpel, ne? Sag eigentlich ja. Das Evangelium ist komplett simpel. Es ist ganz einfach. Das kann ein kleines Kind verstehen. Und das wünsche ich mir für jeden. Für jedes, der auf dieser Erde lebt. Dass er einfach, so dass sie sind Stolz ablegt, ne, ich schaffe alleine, mit 2,5 Jahren fängt schon an, kann alleine. Ne? Aber wenn er es erkennt, nein, ohne Jesus kann ich nichts.
Ohne Jesus komme ich da nicht rein. Ne?
Nein, der ist der Weg, die Wahrheit und das Leben und er öffnet mir die Tür. Er öffnet mir die Tür und da bin ich zu Hause. Und da kann ich sagen, der Tod für mich, der ist besiegt, weil er es für mich getan hat.
Ich frage nochmal, wie verändert sich dein Leben, Olga? Oder ich konkretisiere es, wie verändert sich ein Glaube?
Dass ich heute wirklich wie Hiob sagen kann, ich kannte früher Gott nur vom Hören sagen, ich habe ihn erlebt.
Jetzt will ja nicht jeder eine Nahtoderfahrung machen. Oder nicht jeder macht eine Nahtoderfahrung. Wichtig ist ja auch das, was du gesagt hast. Dir ging es ja schlecht.
Ja.
Dir ging es ja sterbenselend.
Ich möchte schon noch gerne leben. Aber heute weiß ich, solange ich noch hier bin, hat er noch einen Plan. Ich habe gesagt, okay, du hast mich zurückgeschickt, also was willst du mit mir noch reißen? Es ist mir egal, was Menschen, ob sie mir glauben oder nicht, ich habe es erlebt, ich weiß es. Genauso, wenn du einen grünen Baum gesehen hast, du weißt, er ist grün. Da kann noch jemand sagen, der ist rot. Du weißt es.
Das reißt dir keiner aus deinem Herzen
raus. Nein. Das ist so tief verankert, das, was ich gesehen, geschmeckt, gespürt habe.
Und wenn dir das nicht so gut geht, was es sicher auch noch vorkommt,
ja?
Sowohl stressig als auch
beziehungstechnisch. Ja, Mai! Ich setze mich hier, mache meine Augen zu und sage, Jesus, ich will wieder in das vollkommene Licht. Ich bin da. Und ich konzentriere mich nicht auf das, was noch nicht in Ordnung ist, sondern auf das, was die Wahrheit ist. Und solange ich hier bin, hat er noch einen Plan.
Und wer ist Gott für dich, Olga?
Oh, der ist alles für mich. Der ist, ich kann gar nicht anfangen zu schwärmen. Niemand sagt ja nicht umsonst, was das Herz voll ist, was läuft über. Wenn ich anfange, über Jesus, über Gott zu schwärmen, das will gar nicht aufhören, weil er die Quelle meines Lebens ist. Der ist mein Gott, der mich heilt. Der ist mein Gott, mein Versorger. Der ist der Gott, der immer für mich ist. Der ist der Gott, der für mich streitet. Der ist der Gott. Und wenn die ganze Welt gegen mich ist, ist er für mich. Wenn er für mich ist, was kann er gegen mich sein? Ich weiß, ich kann mich hundertprozentig auf ihn verlassen, dass seine Wort die Wahrheit ist. Und ich darf jetzt mitten in einem Wunder leben.
Beeindruckend, echt. Ich hoffe, dass den Zuschauern es auch so geht wie mir. Die haben bestimmt auch ganz andere Fragen, aber sitze ich hier. Du, apropos Fragen, guck mal, schöne Überleitung. Mhm. Meine vier Schlussfragen, da liegt schon ein Buch da. Darf ich die noch stellen?
Ja, klar. Ich bin auf diese Fragen vorbereitet.
Ach.
Aber das fiel mir auch gar nicht schwer. Das fiel mir auch gar nicht schwer, wo ich die Fragen gelesen habe, weil die Antworten sind mein Herzen.
Also, Buch.
Ja, das ist das Buch, das ich wirklich nicht nur einmal gelesen habe.
Reinhard Hirtler, Das Herz. Da ist es.
Ja.
Erst vor kurzem hat jemand auch das als Doppellesebuch gesagt.
Ich lese ein Buch immer, weil ich lernen möchte. Ich sage, Gott, ich weiß nicht, was, du kennst mich, du hast mich geschaffen, womit soll ich mich jetzt beschäftigen, wo willst du mich weiterbringen? Und so kam mir das Buch in die Hände und ich fing an zu lesen und ich merkte, wie Gott mein Herz, ich habe früher nicht getraut zu sagen, erforsche mein Herz und zeige, wie es meine. Ich dachte, wer weiß, wie viel Müll er da drin findet.
Erstickt er.
Aber wo ich anfing, mich mit diesem Buch zu beschäftigen, mit der Wahrheiten Gottes, heute kann ich sagen, erforsche mein Herz. Wenn da irgendwas ist, was nicht mit dir übereinstimmt, dann zeige es mir, weil du es wegtust. Und das ist
Frage 2. Ich muss einen Break machen. Okay. Ich höre das so gern zu. Olga, echt. Wann war das? Vor einem Jahr, nicht ganz. Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als vor diesem Erlebnis?
Ich kann einfach, zu egal, wenn ich was gebeten werde zu machen, ich habe öfter Sachen gemacht, um einfach Anerkennung zu bekommen und geliebt zu werden. Heute muss ich es nicht mehr tun, weil ich weiß, ich bin geliebt, weil ich weiß, ich bin angenommen. Wenn ich jemandem Gefallen tun möchte und meine Zeit dafür ausreicht, mache ich es, aber nicht mehr, um ein Dankeschön zu bekommen.
Damit du gut ankommst, damit jemand
dich lobt. Ich weiß, ich bin bei Gott, liebt mich, wie ich bin. Und dass diese Wahrheit ist in meinem Herzen drin. Deswegen kann ich immer sagen, nö, jetzt nicht.
Und die dritte Frage, welche Überzeugungen, Verhaltensweisen oder Gewohnheiten, die du dir angeeignet hast seither, verbessern dein Leben?
Indem ich, wenn ich einem Menschen gegenüberstehe, der nicht unbedingt mit Nettigkeit
glänzt,
schalte ich unser Gott, du sagst, du liebst alle Schöpfung gleich, die sind alle aus dir, du liebst alle Menschen gleich. Momentan kann ich es nicht sehen, aber schenk mir deine Sichtweise. Und wenn ich mein Herz dafür öffne, dann sehe ich nicht mehr das, was ich vor Augen habe, sondern was tatsächlich da drin ist. Das hat sich seitdem verändert. Ich kann mit anderen
Augen
sehen.
Das ist gewaltig.
Ja. Und dann sehe ich nicht, dann höre ich auch nicht die unschönen Worte und die Bemerkungen, weil ich einfach immer mit das Herz sehe und verstehen kann, warum er das tut.
Und wenn du an einem beliebigen Ort, letzte Frage, wenn du an einem beliebigen Ort ein Plakat aufstellen dürftest, müsstest, und was käme da drauf?
Und den Himmel gibt es doch und Gott auch.
Wieso wundert mich diese Aussage? Vielen Dank, Olga. Ganz herzlichen Dank für dein Erzählen der Geschichte.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Leute, hinterlasst der Olga dicke, fette Daumen. Und wenn jemand zugeschaut hat und hat gesagt, ich will auch an Jesus glauben, wie geht das? Dann schreibt eine E-Mail info@superfromm.tv und wir kommen ins Gespräch. Herzliche Einladung. Und auch noch herzliche Einladung, sich Gedanken zu machen über eine finanzielle Unterstützung. Wir freuen uns drüber. Die Infotafel kommt gleich danach. Und in 2 Wochen kommt der letzte Film des Jahres 2024. Und dann geht's schon ins nächste Jahr. Bis dahin, bleibt oder werdet superfromm. Macht's gut. Und tschüss.